2. Grenzenlos hören. Hörspielpool. Große Produktionen zum Herunterladen. Mehr Informationen unter www.bayern2.de.
Nach den Richtlinien so vorgenommen worden sind, wie wir das für richtig halten. Das heißt, alle Angehörigen, die in der Freiwilligen Polizei sind,
dass sie immer noch auf Ziele im Westen gerichtet sind. Die Ukraine wird...
Südafrikas. Hallo? Und die schwarzen Organisationen ANC auf eine geniestrassige Übergangsregierung.
Die Alarmbereiten von Katrin Röckler.
Gleich wieder Millionen verdienen.
Ich soll erstmal Luft holen. Also erstmal Luft holen, bevor ich weiterredete. Man könne mich ja gar nicht verstehen. Man verstehe nicht, was ich sagen wolle. Also erstmal einatmen und ausatmen, ja? Das Ausatmen habe sie sich sagen lassen, das vergisst man so leicht. Dabei sei das Ausatmen gerade noch wichtiger als das Einatmen. Warum, wisse sie jetzt auch nicht. Vielleicht, weil eine verbrauchte Luft schädlicher sei als gar keine Luft. Wobei sie sich das gar nicht vorstellen könne, denn ihr wäre eine verbrauchte Luft immer noch lieber als gar keine. Weil man da immer noch etwas Sauerstoff rauskriegen könne. Aber das sei die falsche Mentalität, habe sie sich sagen lassen, der man besser nicht anhänge, die man lieber lassen solle. Also erstmal soll ich mich in aller Ruhe verständlich machen und vor allem soll ich beim Anfang anfangen, also die ganze Sache von Anfang an erzählen, damit sie Sinn mache, eins nach dem anderen und nicht umgekehrt. So würde sie sich ja weiß Gott was vorstellen. Sie würde sich denken, es sei weiß Gott was passiert. Und das werde ich ja nicht wollen, dass sie hier auch noch in Panik gerät. Reiche ja schon, wenn eine von uns das mache.
Gut. Ob ich mich jetzt beruhigt hätte? Ob ich wieder normal sprechen könne? Ich hörte mich so leise an. Vielleicht wollte ich ein Glas Wasser trinken? Ob jemand da, wo ich jetzt sei, mir ein Glas Wasser bringen könne? Nein? Dann müsse ich mich ohne Glas Wasser beruhigen. Na wunderbar. Dann fangen wir von vorne an. Das habe ich doch immer so gut können, eine Sache von Anfang an zu erzählen. Das lag mir richtig gehend, während sie immer lange habe suchen müssen. Obwohl, wenn sie es sich länger überlege, hätte ich ja eher nie gewusst, wo anfangen. Ich hätte immer nur gewusst, wo aufhören. Also wo ich hinsteuern wolle. Und dorthin wolle sie leider nicht. Das könne sie mir verraten. Diesen Ort kenne sie nämlich schon. Sie könne aber gerne für mich einen Anfang heraussuchen, wenn ich wolle. Wie? Müsse sie mir nicht zuhören, wie ich über das Wasser spreche? Über das Wasser mit seinen Wassertemperaturen, mit seinen Fließgeschwindigkeiten und seinem Salzgehalt? Müsse sie sich heute etwa nicht erzählen lassen, wie sehr die Teilchen miteinander kommunizierten, wie sie Informationen über zehntausende Kilometer hinweg trügen? Sie können es kaum glauben. Man müsse mit mir an keine Temperaturschichten denken? An keine Fließgeschwindigkeiten? Ja, ist denn das die Möglichkeit? Aber sie sehe schon, man müsse mir heute vermutlich die Zusammenhänge erst entlocken. Zusammenhänge, die vor noch nicht allzu langer Zeit doch immer CO2-Zusammenhänge gewesen seien oder Methan-Zusammenhänge. Aber im Grunde möchte sie mir die gar nicht entlocken. Sie wolle eher abschalten. Aber man dürfe nicht abschalten, habe sie recht? Das heißt, abschalten dürfe man nur den unterirdischen Wasserfall, der den Golfstrom antreibe und das auch nur probeweise, um zu sehen, was dann passiere. Ob dann wirklich in 10 Jahren in Europa eine Eiszeit ausbreche, wie ich das verspreche? Diese Eiszeit, die das Aussehen von Kontinenten für die nächsten Hunderte von Jahren verändern werde, wenn nicht sogar für die nächsten Tausende, Zehntausende. Haben Sie recht? Das betreffe uns ja alle, früher oder später. Und manche betreffe es eben jetzt schon. Und trotzdem habe sie schon so lange nichts mehr von mir über das Meerwasser gehört. Es sei irgendwie versickert in unseren letzten Gesprächen, die ja allesamt Telefongespräche waren, wenn sie sich richtig erinnere. Man bekomme mich auch gar nicht mehr zu Gesicht. Und dennoch habe sie unseren nächtlichen Gesprächen nahezu entgegengefiebert, habe eine ganze Weile in der reinen Erwartung von Vorträgen über das Plankton gelebt. Und seit einiger Zeit komme nichts mehr diesbezüglich. Dabei wisse sie jetzt, man dürfe seine Ohren in diesen Fragen nicht verschließen, sondern müsse sie im Gegenteil dauergeöffnet halten. Aber sie habe diese Daueröffnung eben nie zusammengebracht. Sie sei ja davor zurückgeschreckt. So jemand wie ich schrecke aber nicht zurück. So jemand wie ich stelle sich ja auch nie die Frage, ob man das gerade dürfe, ob man an all das Meerwasser denken dürfe, jetzt, in diesem Augenblick. An die grassierende Algensorte mit ihrer grassierenden Algenblüte, die zum Beispiel das pazifische Wasser rot färbe aufgrund ihres Eisengehalts. Jetzt, in diesem Augenblick, ja, jetzt, in diesem Augenblick geschehe es, hätte ich gerufen. Na, wer sei denn auf du und du gewesen mit dem pazifischen Wasser und seinem Eisengehalt? Auf du und du mit den Stickstoffen und Nitraten, die da noch dazukämen? Auf du und du mit den Schwebeteilchen, Basis irgendeiner Nahrungskette, die sicherlich straight zu uns führe? Aber ich hätte die eben auch nicht alleine gepachtet, die Dinge, die zum meteorologischen Alltag zu zählen seien. Und dazu könne man ja einige Dinge zählen, die in meine Vorstellung vom Gleichgewicht der Natur nicht passten. Ja, ich hätte Begriffe wie El Niño oder nordatlantische Oszillation ebenso wenig alleine gepachtet, wie ich die Alleineigentümerin von Klimadaten sei. Auch sie beispielsweise könne, wenn sie wolle, die Dinge beim Namen nennen, auch wenn sie sich bei ihr ganz anders anhörten. Es könne sein, dass es mir stümperhaft vorkomme, es könne sein, dass es ihr an Eleganz fehle, an der möglichen Werf, aber bei mir hörten sich ja umgekehrt schon die Druckgegensätze zwischen Islandtief und Azorenhoch höchst gefährlich an. Bei mir denke man bei einem Begriff wie Polardrift automatisch an einen Untergang, an ein Endzeitgeschehen. Sie habe aber die Nerven diesbezüglich nicht verloren. Sie habe immer versucht, ihre Nerven zu behalten. Sie habe sich einen Teil dieses Vokabulars angeeignet und es sozusagen entschärft.
Schnelle Antwort, die haben sie nicht parat, hat der Pressesprecher gesagt, aber wer hat die schon?
Es gilt jetzt abzuwarten, bis eine Normalisierung eintritt. Es gilt jetzt zurückzukehren zu einem Alltag, den man so übereilt verlassen hat.
Retrospektiv nehmen die Dinge gerne eine andere Farbe an.
So, das darf man nicht vergessen.
Betrachtet, wäre man gar näher rangegangen.
Sie haben dann andere
aber richtig
Temperaturen.
Zu sehen war ja eigentlich nichts, oder?
Sie sind dabei abzukühlen
das heißt
und
so
sehen
viel,
dann anders aus.
Was man sich immer vorstellt. Eigentlich schade, wenn man so überlegt.
Man hätte zumindest
aber
gar
noch sind
gesehen.
Wir mittendrin. Noch sind die Dinge ja am Laufen, meine Damen und Herren.
Man hätte Glück gehabt,
möchte
der Pressesprecher eben wiederholt.
Haben.
Das hätte anders ausgehen
damals
können.
Damals bei Tschernobyl hat man sich auch was Gottes
aber das Geschick, die Beharrlichkeit und der Opfermut der eingreifenden Kräfte hätten auch das ihre dazu beigetragen.
Was heißt hier nichts passiert?
Man hat...
Das weiß man doch gar nicht.
Glück gehabt.
Sie meine kein Wunder, dass die Natur sich ja mal rächt. So ein Statement hätte sie von meiner Seite erwartet. Sie wisse zwar nicht, ob sie mir dann diesbezüglich unbedingt recht geben könne, das heißt, ob man schon als Rache bezeichnen könne, was ich da draußen abspiele. Sie habe sich ja unter der Rache der Natur immer etwas Tierbeteiligung vorgestellt und hier sei nun mal keine Tierbeteiligung zu sehen. Also Herden und Schwärme, Rudel und Meuten, Massenmigrationen von links nach rechts, von rechts nach links, was wisse sie. Aber hier gäbe es keine Tiere, hier gäbe es keinen plötzlichen Wildwechsel. Die Rache der Frösche und Schlangen bleibe genauso aus wie die der Kriechtiere und Fische, der Vögel und Insekten, denen man diesbezüglich nun wirklich alles zutrauen könne. Der Nagetiere und Nutztiere. Sie scheine unter den Tisch gefallen zu sein. Nein, hier gäbe es keine Tiere und Tierauffälligkeiten. Die Natur rächt sich eben anders, würde ich jetzt vermutlich sagen. Aber ich sagte es nicht, was schade sei. Denn dann würde sie mit den Waldbränden kommen können. Als ob ich es nicht wisse. Waldbrände seien in der Region nichts Außergewöhnliches. Im Gegenteil, sie seien Teil des natürlichen Zyklus. Und wenn es keine Waldbrände gäbe, dann gäbe es auch eine gewisse Vegetation nicht mehr. Dann stürben gewisse Gewächse aus, die in dieser Region heimisch seien. Und das wollen wir doch, das Heimische in dieser Region. Und nicht nur in dieser, sondern in allen anderen auch, oder? Zumindest sei eine ganze Weile davon die Rede gewesen. Sie habe das auch nicht ganz verstanden, aber die Biologen und Landschaftsgärtner, die ich auf meiner Kalifornienreise angetroffen hätte, die hätten das stets eingefordert. Hier zettelten sie ihre Brände selbst an, um den Zyklus in Gang zu halten. Hier legten sie kontrollierte Feuer an, hätte sie mich mehr als einmal ins Telefon rufen hören. Gewisse Koniferen gäbe es nicht mehr, Nadelhölzer, die den Ruß bräuchten, die die Versengung nötig hätten. Sie habe ja immer gedacht, Masochismus bei Pflanzen gäbe es nicht, aber sie habe sich eines Besseren belehren lassen. Sie habe sich unter Natur eben einen strikten Überlebenswillen vorgestellt, ein Prosperitätsprinzip, aber sie habe mir natürlich recht geben müssen, wie sie mir immer recht gegeben habe. Und jetzt müsse ich ihr auch einmal recht geben. Ein merkwürdiger Vorgang, nicht? Jemanden recht zu geben, den man bisher nicht recht wahrnehmen habe wollen. Aber ob ich mich jetzt mit der von mir selbst eingebrachten Normalität der Waldbrände konfrontieren wolle? Das müsse man eben, habe sie sich sagen lassen. Man müsse ja gleich durch einen ganz anderen Haufen von Normalität durch. Insofern dürfe man nicht schon bei der Normalität der Waldbrände stecken bleiben. Man müsse diese Normalität schlucken, sie schnellstmöglichst verdauen, um zu den nächsten Normalitäten zu kommen, die da noch zu verdauen sein dürften. Ja, wer hat es nochmal gesagt? Das sei doch ganz normal dort, das sei immer schon so gewesen, dass es Extreme gegeben habe. Es habe immer schon diese extremen Temperaturschwankungen gegeben, immer schon diese extremen Dürren, auf die mit Sicherheit auch gleich extreme Niederschläge folgten. Man müsse nur lange genug warten. Auch das Landschaften versteppten komme mal vor, dass Trockenheiten sich ausbreiteten und Eisflächen abnehmen ebenfalls. Das sei nur unsere Naturhysterie, unsere völlig verdrehte Einstellung zur Landschaft, die uns aus dem Konzept bringe. Natur sei eben kein englischer Rasen, nein, im Endeffekt könne Natur das nicht sein. Wir sollten endlich mal unsere rosarote Brille absetzen und das einsehen, um einen meiner Wissenschaftler zu zitieren. Sei da nicht die Rede gewesen von einer Eiszeit, die es noch bis knapp vor 200 Jahren gegeben haben soll, die man auch erst nachträglich entdeckt habe? Ich werde mich doch auch jetzt noch an sie erinnern, an jene kleine Eiszeit, wie sie heiße, von 1600 bis 1800, die den Menschen zu jener Zeit auch nicht großartig aufgefallen sein solle. Warum soll es mit der nächsten anders sein? Sicher, die Landwirte kriegten das mit, aber die kriegten immer irgendwas mit, worum sich der Otto-Normalverbraucher nicht zu kümmern brauche, nicht? Die Landwirte ließen sich dann schon was einfallen, wie sie sich immer etwas einfallen gelassen hätten.
Es empfiehlt sich in jedem Fall zu sagen, wie kooperativ die Menschen geworden sind.
Man soll nicht glauben, das kommt hier nicht an. Das kommt hier alles an.
Umfassende Solidaritätsaktionen, genauso wie Erzählungen von spontaner Nachbarschaftshilfe.
Das kommt alles an. Nicht zu vergessen die unglaubliche Spendenwut.
Das Rote Kreuz hat die Konten sperren müssen, weil sie nicht mehr wussten, wohin mit den Geldern.
Wegen der Zweckgebundenheit.
Da haben es andere Organisationen leichter.
Dafür ist gesorgt, dass alles seine Richtigkeit hat, versichert der Sprecher des Roten Kreuzes. Niemand muss Angst haben, dass sein Geld in falsche Kanäle gerät.
Letztendlich ist man eben auch in dieser Hinsicht eine Gebernation.
Auch wenn es uns selbst betrifft.
Wir sind immer noch zur Hilfe geeilt, wenn es wo mal fehlte.
Das mit dem Einatmen und Ausatmen hätte ich ja wohl immer noch nicht so drauf. Besonders das mit dem Ausatmen. Das höre sich ja gar nicht gut an. Sowas kriege sie ja schon mit. Selbst durchs Telefon kriege sie das mit. Da brauchte ich nicht zu glauben, sie habe auf stur geschaltet. Sie habe auf Durchfahrt geschaltet bezüglich der Äußerung meinerseits. Obwohl, zu verübeln wäre es ihr ja wohl nicht. Sie sei ja eine, der man die Dinge ruhig erzählen könne. Sie sei ja mehr aufs Zuhören abonniert und sie werde dieses Abonnement natürlich jetzt nicht sausen lassen, nur weil sie sich etwas erschöpft fühle. Nur weil ich es über Gebühr in Anspruch genommen hätte. Denn das könne sie schon zugeben. Im Grunde wolle sie sich nicht wieder nachts im Netz irgendwelche traurigen Bilderserien ansehen, Fotos von abgestorbenen Bäumen und Baumstümpfen, besoffenen Bäumen, wie ich die nennte. Doch so sei es ja immer. Kaum geriete sie mit mir ins Gespräch, würde sich schon ein Permafrostbild vorschieben, das zu wanken begonnen habe. Ja, plötzlich kämen von allen Seiten Migrationskarten an. Migrationskarten von Vogelzügen, von Insekten, Schmetterlingsschwärmen. Oder ich stellte gleich Eisbohrkerne in den Raum, die irgendetwas über Stabilitäten und Instabilitäten der Vegetationsperioden über Jahrtausende oder Jahrhunderttausende von Jahren verrieten. Sie sah direkt erstaunt, dass ich noch nicht wieder losgelegt habe mit diesen Migrationskarten, die ich vor meinem inneren Auge aufgehängt hätte und so gar nicht mehr abhängen wolle. und auf denen ich Verschiebungen wahrgenommen hätte, Tier- und Pflanzenverschiebungen. In 10 Jahren 6 Meter nach oben, 60 Kilometer nach Norden. Nicht, dass sie mir damals den Klimawandel ausreden habe wollen. Sie habe immer gewusst, das könne sie gar nicht. Selbst wenn sie wolle. Aber es würde ja immer noch ganz andere Klimawandelvorstellungen geben.
Mein Handy-Akku im Ball. Ja, Sie haben was.
Bitte? Ich werde doch nicht abstreiten, dass es auch heute noch Menschen gäbe, die ein völlig anderes Verhältnis zum Kohlendioxid hätten. Bis vor nicht allzu langer Zeit habe man sogar noch von regelrechten Klimaoptimisten sprechen können. Nein, keine Sorge. Sie wollen mir auch den Klimaoptimismus nicht nachträglich aufzwingen, nachdem man ihn ganz allgemein verabschiedet habe. Das könne sie gar nicht. Genauso wenig, wie sie mir irgendeinen anderen Optimismus aufzwingen könne. Denn sie kenne mich ja. Als Pessimistin. Wenn auch als vorsichtige Pessimistin, aber ich müsse zugeben, selbst wenn man auf meinen vorsichtigen Pessimismus einsteigen wolle, dann könne man doch inmitten dieses Pessimismus dieses Rauschen nicht überhören. Das Rauschen der Gegenmaßnahmen, die längst geplant würden. Und ich werde ihr beipflichten, man könne nur hoffen, dass aus diesem Rauschen ein handfestes Geräusch, ja, eine handfeste Klangkulisse werde. Als ob ich es nicht selbst am besten wüsste. Man baue nicht nur Deiche in Holland und Dänemark, man höre auch von der Konstruktion von Kunststoffschutzschilden, die sie in die Umlaufbahn bringen wollten. Von Schwefelteilchen höre man, die man in Flugzeugabgasen beimengen wolle, weil die das Sonnenlicht reflektierten. Von CO2-Endlagern unter der Erde, zu denen man Pipelines quer durch die Bundesrepublik legen könne. Da wären also Ideen im Umlauf, und zwar Ideen, die ihren Praxisbezug immer gleich verrieten. Aber diese Ideen interessierten mich wohl nicht, weil ich an der Rettung in Wirklichkeit gar nicht so interessiert sei. Oder warum sonst würde ich den Emissionszertifikatenhandel vorher runterspielen? Und sicher, dem Ökobürgermeister mit seiner Ökoglühbirne möge etwas Lächerliches anhaften, aber komm es nicht gerade auf diese Leute an.
Doch vollständige Entwarnung wird nicht gegeben. Vollständige Entwarnung kann auch gar nicht gegeben werden. Das ist eben die Situation, mit der man leben muss. In Erwartung, dass sowas nochmal passiert.
Immer auf der Lauer liege er aber nicht, hat eben der junge Radiohörer aus Bremen gesagt. Und dem kann man nur beipflichten.
Da ist die Anruferin aus Stuttgart anderer Meinung. Man soll zwar den Teufel nicht an die Wand malen, aber eine gewisse Wachsamkeit sei doch unumgänglich.
Schließlich gilt es, eine Form von Alltag zusammenzubringen.
Hier war eben jemand in der Leitung, der sich schon schwerer tut. Die Gelder seien bei ihr immer noch nicht angekommen. Die Hilfsgüter habe sie nicht gesehen, sagt eine Dame, die lieber nicht genannt werden möchte.
Es muss sie auch geben, die Profiteure von solchen Situationen. Die wird man immer finden.
Es ist nur verständlich, dass die Menschen wieder in ihren Alltag zurückkehren wollen.
Es ist verständlich, dass sie Antworten erhalten wollen, gibt Herr Meier aus Dresden zu bedenken. Man dürfe sie nicht immer abwimmeln.
Aber hin und wieder kann auch diese Stelle hier nur ihre Hilflosigkeit bekannt
geben. Kein Wunder, selbst die öffentlichen Stellen sind überlastet.
Man bekommt die betreffenden Institutionen auch gar nicht ans Telefon.
Immer sei sie ansprechbar gewesen, betont die Regierung. Immer habe sie sich in Bereitschaft gehalten. Das kann man nachträglich jetzt nicht einfach anders behaupten. Immer habe sie die Ohren offen gehabt für die Probleme der Bevölkerung.
Doch kaum lässt der Mediendruck nach, bekommt man sie nicht mehr ans Telefon.
Und auch wir können den Bürgern nur immer wieder versichern, kehren Sie zurück an Ihren Arbeitsplatz. Tun Sie, was Sie können. Gehen Sie einkaufen. Verbringen Sie Zeit mit Ihrer Familie. Wenden Sie sich wieder Ihrem Leben zu.
Was passiert, dann kommen wir.
Diese Vorschläge werden gerne aufgegriffen, wenn auch nicht ausreichend umgesetzt.
Auch die betreffenden Institutionen, beispielsweise das BBK, das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, bekommt man nicht ans Telefon. Ans Telefon, an dem sich so einiges sagen lässt.
Ja, mehr habe ich nicht zu sagen.
Zum Beispiel.
Ich bräuchte jetzt nicht in den Hörer zu brüllen, ob ich wisse, dass man mit ihr auch ganz ruhig sprechen könne, dass mit ihrem Gehör alles in Ordnung sei. Also sie werde die Nerven nicht verlieren, nur weil ich sie anscheinend verloren habe, das könne sie mir verraten. Denn das wäre es doch, worauf ich aus wäre. Ich käme mit meiner Panik hier jetzt quasi telefonisch bei ihr reingeschneit und wäre doch nur darauf aus, sie in Panik zu versetzen. Sie aber werde jetzt dicht machen. Die Schotten praktisch dicht machen. Sie werde sich das nicht mehr antun. Wow, der ständige Alarm habe ja zur Folge, dass mir niemand mehr zuhören wolle. Ob ich das wisse, dass ich die Dosis runterschrauben müsse von Zeit zu Zeit? Die Alarmdosis, damit sie noch eine Wirkung zeige? Ich bräuchte mich jetzt nicht zu beschweren. Habe sie nicht alles freiwillig mitgemacht? Sei sie mir nicht in jedes Szenario gefolgt, das ich erstellt hätte? All die BSE-Hysterien, Asbestängste, feinstofflichen Ängste, Alzheimer-Ahnungen, Vogelgrippen-Mahnungen, Handystrahlenängste, die der Klimageschichte vorausgegangen seien. Ich werde mich doch daran erinnern. Sie seien doch alle von mir gekommen.
Hallo? Mit dem Benzin-Katastrophe?
Ob ich mich an die 80er Jahre erinnern könne? Die 80er Jahre mit ihrer 80er Jahre Weltuntergangsbesessenheit? Sie erinnere sich nämlich nicht mehr. Denn sonst wäre ihr ja wohl der typische 80er Jahre Weltuntergangswahnsinn präsent. Und sie könnte das Weltuntergangsrauschen in meiner Stimme als spezifisches 80er Jahre Retro-Ding entschlüsseln. Das habe man ihr nämlich geraten, das zu tun. Sie habe sich sagen lassen, ich hätte den Weltuntergangswahnsinn der 80er Jahre gecovert, wenn auch in ein wenig anderer Gestalt. Aber unverkennbar sei dieses Lebensgefühl. Doch auch aus den 80ern sei man rausgekommen, habe sie sich sagen lassen, letztendlich zwar ganz schön durchgebeutelt, aber immerhin. Fest stehe doch, der ständige Alarm habe zur Folge, dass die Reaktionsbereitschaft sinke. Ja, mittlerweile gegen Null gesunken sei. Meine Alarmblicke, die nach Alarmbereitschaft fahndeten, würden allesamt ins Leere laufen. Es habe sich sozusagen ausalarmiert. Man solle mich Cassandra nennen. Habe sie das schon gesagt? Und zwar eine doppelte Cassandra. Keine Einbahnstraßen-Cassandra. Nein, eine Cassandra, die in beide Richtungen geht. Denn weder höre man mir zu, noch hörte ich zu, wie sie feststellen habe müssen. Aber vielleicht sei das auch bei der Original-Cassandra schon so gewesen. Denn irgendeinen Grund müsse es doch gegeben haben, dass sie einen Gott verflucht habe oder so. Denn sonst wäre es mit ihr sicher nicht so gelaufen. Ob noch niemand auf die Idee gekommen sei, mich Cassandra zu taufen? Also, sie habe mich längst so getauft, so innerlich. Äußerlich würde sie mich natürlich bei meinem Namen rufen, aber innerlich stünde ich fest als Cassandra. Und sie glaube auch, dass mich die anderen insgeheim so nennen würden. Sie meine, die Ähnlichkeiten seien verblüffend. Und wenn ich nicht aufpasste, komme es bald zu einem Cassandra-Ende. Und es sei kein gutes Ende. Könne sie mir verraten. Aber wenn sie es sich so recht überlege, sei ich nicht nur eine doppelte Cassandra, ich sei auch eine gefakte. Denn diese Prophezeiung stammt nicht einmal von mir. Die sei nicht aus der Luft gegriffen, als eine Art göttliche Schau, also in Anhörung der Götter. Meine Visionen seien zudem nicht das Neueste, was auf dem Markt zu haben sei. Sie seien abgekupfert. Ja, ich hätte so meine Quellen. Auch wenn ich die nicht immer sofort bekannt gäbe. Aber letztendlich sei das auch egal. Das heißt, ihr sei es immer egal gewesen, denn sie habe sich privilegiert gefühlt, dass ich mich an sie wendete. Sie habe sich sozusagen für meine erste Gesprächspartnerin gehalten. Einzige Vertraute. Doch wie sie sich getäuscht habe, habe sie erst nach einiger Zeit erfahren, als sie von den anderen gehört habe. Welche anderen? Ich bräuchte doch jetzt nicht so ahnungslos zu tun. Sie wisse doch längst, dass ich diese Gespräche auch mit den anderen führte. Ich hätte doch den ganzen alten Freundeskreis in Atem gehalten. Ich hätte Martin in Atem gehalten und Gerrit. Ich hätte Isabel in Atem gehalten, Silke und Marco, genauso wie Theresa. Sie störe sich nicht daran. Das soll ich jetzt nicht glauben, dass sie das jetzt als Verrat sehen würde. Im Gegenteil. Es sei ja zu viel geworden. Sie sei froh gewesen, dass sie die Last quasi mit den anderen teilen könne.
Die Anruferin von vorhin möchte sich noch einmal zu Wort melden und fragen, hat man jetzt überlebt?
Wie?
Sie meint, hat man jetzt überlebt? Oder kommt noch was auf uns zu?
Ich weiß nicht. In der Sondersendung vor einer Stunde haben Sie nichts darüber gesagt.
Es ist dann nicht klar, ob es vorbei ist.
Doch, man hat überlebt.
Nur vollständige Entwarnung wird nicht gegeben.
Doch vollständige Entwarnung kann gar nicht gegeben werden. Das ist nun mal die Situation, mit der man leben muss.
Formulieren wir es mal so. Die Erfahrung hat die meisten nicht unangetastet gelassen, meint Herr Berger aus Bischofsheim. sprechen wir über die merkwürdige Stille, die an den betreffenden Orten geherrscht hat. Sprechen wir erneut über die Hilfsbereitschaft. Fälle von Hilfsbereitschaft, die man nicht mehr für möglich gehalten hat.
Ja, ist es nicht so? Wenn die ersten Schreiereien an den U-Bahn-Stationen stattfinden, weiß man, es ist vorbei. Wenn die Menschen wieder grußlos aneinander vorübergehen, dann ist man wieder angelangt im Alltag.
Gute Messlatte.
Daran erinnert sich doch ein jeder gerne zurück, an diese Freiwilligkeit bei den Menschen.
Das funktioniert also noch, hat man sich spontan und erfreut gesagt.
Und doch, es haben sich eben Grauzonen gebildet. Grauzonen in unserem Sicherheitsdenken, möchte Herr Zikowski aus Ingolstadt zu bedenken geben.
Ich bin mir sicher, so Frau Merker aus Lüneburg, wer fachliche Kompetenzen aufzuweisen hat, zeigt diese auch gerne her.
Wir seien ja so ein Telefonvölkchen geworden. Sie habe ja immer zu mir gehalten. Sie habe mich immer verteidigt. Gegen meine Kritiker verteidigt. Zumindest gegen jene Kritiker in jenem alten Freundes- und Bekanntenkreis, deren Anzahl zugenommen habe. Sie habe sich ja für mich in die Bresche geworfen. Sie habe für mich in diesem Freundeskreis sozusagen den ganzen Öffentlichkeitskram erledigt. Ob ich nicht wisse, dass ich die Leute damit nerve, dass einem das ganz schön auf den Wecker gehen könne, dass ich sozusagen unsympathisch werden könne. Ja, sie rätselte, ob ich auch Martin, Silke und Gerrit schon unsympathisch geworden sei, denn die hätten immer nur weitergeredet. Ob ich mal aus meinem permanenten Präsens rauskommen könne, aus meinem Cassandra-Präsens, in dem ich mich versteckt hielte, ob das möglich sei, wenigstens für Sekunden. Dieses Präsens der Kelpwälder im Pazifik, das Präsens der arktischen Planktonteilchen und der sich ablösenden Eisschilfs und im Präsens der Menschen hier landen. Ich solle mal gezwungen sein, mich einen Augenblick lang von meinen Migrationskarten abzuwenden, die ich vor meinem inneren Auge aufgehängt hätte und die mir die Sicht versperrten, die Sicht nach draußen, in den realen Alltag, in dem Menschen ihr Geld verdienen müssten, unter Zeitdruck stünden und Familien gründeten. Ich solle mich verabschieden von meinem permanenten Handlungsbedarf, den ich über alles legte. Von den Zeitfenstern, die haben noch für dies und das blieben. Man müsse das aber verstehen, habe sie dann erwidert. Das sei wohl meine Hauptausbildung und nicht nur das, meine Hauptbeschäftigung. Und wie es aussehe, derzeit meine einzige Beschäftigung, habe sie immer versucht, den anderen klarzumachen, die oft genug nichts mehr davon wissen wollten, die den Hörer auflegen wollten. Sie seien oft sogar wütend geworden auf sie, die in meinem Namen gesprochen habe. Außerdem hätte ich ja ganz schöne Konkurrenz bekommen. Sozusagen Cassandra-Konkurrenz. Es gäbe ja nachrückende Cassandra-Tanten und vorrückende Cassandra-Herren um mich. Aber ich hätte doch immer ein wenig herausstechen wollen, habe sie recht? Denn sonst hätte es vermutlich nicht diesen Strategiewechsel gegeben, diese Flucht nach vorne. Und sie? Sie habe mich auf diesem meinem Fluchtversuch begleitet, wenn auch nur telefonisch. Daran werde ich mich doch erinnern. Ich werde mich doch noch an den Recherchefuhrer erinnern. An den Recherchefuhrer, den ich entwickelt hätte und an die Menschen, die es plötzlich gegeben habe. Denn ja, auf einmal habe es Menschen gegeben und mit ihnen Hauptbahnhöfe und Hotelbars. Es habe Taxifahrten gegeben, Hin- und Rückfahrten, Terminschwierigkeiten, Parkplatzprobleme. Bitte, ich wollte doch nicht abstreiten, dass ich plötzlich zu diesen Menschen unterwegs gewesen sei, in diesen plötzlichen Hauptbahnhöfen und Hotellounges, den Umweltforschungszentren steckten sie doch alle drinnen, die Sach- und Fachverständigen, diese Expertenstimmen. Und wen ich nicht alles einen Sach- und Fachverständigen genannt hätte, sie habe immer den Eindruck gehabt, ich würde geradezu über die stolpern. Würde ich einmal mit der U-Bahn fahren, säße garantiert wieder jemand drin, der mich über die Sicherheitsrisiken in Friedenszeiten aufklären wolle. Würde ich in die Kneipe gehen, hätte ich sicherlich jemanden kennengelernt, der mir Dinge über Warenlücken und Organisationslücken verraten könne. Wenn sie mit der U-Bahn führe, seien zwar Waren- und Organisationslücken mit Sicherheit dabei, aber nicht die Soziologin, die sie darauf aufmerksam machen könnte. Sie würde nicht so mir nichts, dir nichts auf Klimawissenschaftler stoßen. Aber bei mir? andauernd diese Biologen, Chemiker, Geophysiker, Hydrologen, Feuerökologen, Nuklearmediziner, Versicherungsjuristen, Tiefbauingenieure. Ingenieure, die Ferndetektoren für Wärmebauten. Oder für chemische Zusammensetzung von Wolken. Menschen, die ein Stadion durchmessen könnten und sagen, an dieser Stelle steigt die Temperatur, da kriegt er in 10 Minuten einen Aufruhr. Also eines werde man nicht sagen können, dass ich mich nicht ausreichend professionalisiert hätte. Das werde man später nicht behaupten können. Und sie habe sich eben mit mir mit professionalisiert.
Aber aus Schwalmstadt, ich...
Die Hörerin aus Schwalmstadt würde gerne auf den Hörer aus Regensburg reagieren, der vorhin gesagt hat, er hätte niemanden erreichen können. Die zuständigen Behörden hätten dicht gemacht. Dieses Problem sei ihr nur zu bekannt. Es ist bis zum heutigen Tag schwierig, überhaupt jemanden zu erreichen.
Das Behördenproblem wurde an anderer Stelle zur Genüge diskutiert. Außerdem kennt doch der Großteil der Bevölkerung die Telefonnummern, die gewählt werden müssen.
Vielleicht sind sie aber doch nicht so bekannt. Vielleicht muss man sie immer wieder sagen.
Die Hörerin aus Schwalmstadt möchte dem noch was hinzufügen. Die Gründung von Selbsthilfegruppen ist ein probates Mittel. Das Problem entsteht nur, wenn es sich um Grundlagen gesellschaftlichen Verkehrs, um Infrastrukturfragen handelt. Mit Selbsthilfe hat man noch kein funktionierendes Stromnetz aufgebaut.
Nur mal hypothetisch. Herr Kasten aus Bayern möchte nur anmerken, er hat noch immer alle erreicht. Bei der Donauüberschwemmung vor 2 Jahren, um ein Beispiel zu nennen, habe man sofort ein Notfalltelefon eingerichtet.
Möchte er zu Bedenken geben, um an die letzte Donauüberschwemmung mit der Situation der letzten Wochen vergleichen kann?
Auch Frau Berger aus Quedlinburg hat ganz andere Erfahrungen gemacht. Frau Berger, möchten Sie uns von Ihren Erfahrungen erzählen? Frau Berger möchte nicht erzählen.
Sie würde gerne dem Gesagten noch etwas hinzufügen, sagt die zugeschaltete Dame aus Bielefeld. Zu dem, was der Herr aus Bremen,
Ingolstadt
vorhin gesagt hat. Man dürfe das Kind nicht mit dem Bad ausschütten.
Wahnsinn.
Und doch müsse man die Ängste der Bürger ernst nehmen.
Die Hörerin aus Schwalmstadt möchte nochmal auf den Hörer aus Regensburg reagieren. Sie würde gerne
ihm... Der Hörer aus Regensburg hat aufgelegt.
Schade, die Hörerin aus Schwalmstadt fragt nach, ob sie trotzdem weiterreden darf. Die Hörerin aus Schwalmstadt ist nämlich nicht religiös, aber ihr ist doch etwas aufgefallen. Man hat es allgemein erwartet.
Der Hörer aus Regensburg hat aufgelegt. Ebenso die Hörerin aus Sindelfingen, der freundliche Herr aus Bochum sowie die Dame aus Meckenheim.
Nur die Dame, deren Name nicht genannt werden soll, ist noch dran.
Was macht sie?
Sie wartet ab.
Wie? Worauf wartet sie?
Möchte auch Herr Schreiner wissen. Wer antwortet ihm? Sie, Frau Wisotzki? Oder lieber Sie, Herr Kleinschmidt?
Wer möchte antworten?
Oh.
Ja, hallo. Hallo, hier Schmidt. Schmidt aus Pasewalk.
Ja, hallo.
Ich rufe hier mit meinem Bruder.
Die Sprechzeiten sind begrenzt. Das ist sicher auch den beiden Gesprächsteilnehmern aus Pasewalk bekannt, die sich gemeinsam hier zu Wort melden. Sie haben recht, es verhalte sich doch etwas komplexer.
Die Energiepolitik muss natürlich neu diskutiert werden. Auch die Frage der öffentlichen Gesundheitsversorgung. Da gibt es viele Baustellen, denen wir uns endlich mit mehr Entschiedenheit zuwenden müssen.
Da käme jetzt auch die ganze Sozialproblematik rein. Aber das schaffen wir in der Zeit.
Das muss jetzt leider außen vor bleiben.
Wissen selbst die Anrufer, die sich jetzt anscheinend zunehmend kollektiv zu Wort melden.
Ja, die Zeit ist knapp.
Genauso wenig wird man ewig die Pegelstände besprechen können.
Wieso die Pegelstände?
Oder ewig bei den Spitzen der Windgeschwindigkeiten hängen bleiben.
Davon ist längst nicht mehr die Rede.
Ja, es ist verrückt, wie schnell alles Vergangenheit wird.
Na, wer sei es denn gewesen, der plötzlich von Manövern und Manöverwirklichkeiten gesprochen habe? Dass man die Manöver vermisse, habe sie mehr als einmal von mir gehört. Wenn sich eine Bevölkerung auf den Katastrophenfall nicht vorbereiten könne, dann sehe es schlimm aus. Oder wer sei es denn gewesen, der gesagt habe, man müsse erst mal erlebt haben, wie ein Beamter durchdrehe, um zu wissen, was von ihm zu erwarten sei, wenn es ernst werde, etc. Das hätte ich doch nur wieder von einem meiner Katastrophensoziologen gehabt. Ich hätte etwas von den Erfahrungshorizonten und von einer Verhaltenssicherheit erwähnt. Wenn die Bevölkerung keine Übung hätte, sähe es schlimm aus, hätte ich gerufen. Und dass unsere Erfahrungshorizonte zusammengeschrumpft seien, sozusagen auf einen Punkt zusammengeschrumpft seien, der längst verloren gegangen sei im übergroßen Horizont der Medien, in den magischen Medienerzählungen, die uns umgeben. Ja, uns umgibt mehr Magie als im Mittelalter, hätte ich gerufen. Daran könne ich sehen, sie habe aufgepasst. Sie habe mir nicht wie die anderen den Rücken gedreht. Aber Sie sehen schon, ich wolle da nicht recht einsteigen. Ich wolle nicht ins Gespräch einsteigen, das Sie mir so anbieten. Vielleicht, weil Sie im Gegensatz zu mir keine Gefahrenberichte in irgendwelchen Schubladen liegen habe, die vorher irgendein Innenminister in der Schublade habe liegen haben. Die möglicherweise schon durch mehrere Schubladen gewandert und irgendwann bei mir gelandet seien. Oder vielleicht, weil Sie nicht wissen, wie Beamte tickten, bevor Sie austickten. Sie können sich eben nicht wirklich in Beamtengehirne reinversetzen, wie ich das wohl machte, und eine Ahnung entwickeln, was gerade darin vorgehe. Aber vielleicht gehe darin auch gar nichts vor. Vor allem jetzt, spät nachts, möglicherweise nicht. Da seien auch die Beamtenwirklichkeiten auf Null, beziehungsweise auf Reset gestellt, wie man das heute nenne. Ich aber immer weiter mit meinem Beamtengehirn. Die wolle Sie auch jetzt lieber nicht von innen besichtigen. Sie wolle sich auch nicht mit autokratischen Ministern beschäftigen und wie man ihnen eine Entscheidung verkauft. Sie wolle keine Beratungsresistenzen auf politischer Ebene mehr erleben. Und trotzdem, auch Sie habe sich ertappen müssen, wie Sie von den A, B, C, D, E, F-Gefahren zu sprechen begonnen habe, als ich von den A, B, C, D, E, F-Gefahren gesprochen habe. Dabei habe sie sich doch gedacht, diese Alphabetisierung mache sie jetzt nicht mehr mit. Und schon habe sie sich bei genau dieser Alphabetisierung ertappt. Und das sei auch der Punkt gewesen, wo sie sich selbst den Cassandra-Sekretärinnen-Titel verliehen habe, nachdem sie ihn vermutlich längst von den anderen verliehen bekommen gehabt habe. Sie sei ja praktisch zu meiner Sekretärin geworden. Meiner Cassandra-Sekretärin. So zumindest habe sie sich gefühlt. Immer einen Schritt hinter mir, immer eine Äußerung später. Eine Art permanenter Schatten, der mir überall entfolgte, möglicherweise mir hinterherhinkte. Sie werden mir doch aufgefallen sein. Ich werde Sie doch wahrgenommen haben in Ihrer Tätigkeit, die ich im Grunde genommen bei ihr bestellt hätte. Aber Sie sehen schon, ich wolle mich nicht daran erinnern, was wiederum typisch sei. Die Cassandra-Sekretärinnen würden eben immer vergessen. Das sei ihr Schicksal. Sie arbeiteten im Hintergrund, organisierten den ganzen Cassandra-Kram, nur um dann spurlos zu verschwinden, wenn es dem Cassandra-Ende entgegengehe. Und das tue ich. Habe Sie recht?
Herr Wurster, Sie sind im Augenblick schlecht zu verstehen.
Herr Wurster? Wohl anscheinend ein kleines technisches Problem.
Herr Wurster, am besten rufen Sie noch einmal in einer Minute an.
Im Moment haben wir ein
Bitte rufen Sie derzeit nicht mehr an.
Die Verbindung.
Wir haben ein technisches Problem, das sich aber bald lösen wird.
Die Netze sind überlastet.
Nein, wir hören Sie nicht mehr, Herr Schreiner. Wir können Sie nicht mehr hören. Herr Schreiner? So hören Sie doch. Wir können Sie nicht mehr hören. Herr Schreiner, der Kontakt ist... Herr Schreiner, mit diesem Problem wenden Sie sich doch bitte an die zuständige Behörde. Herr Schreiner!
Die Netze sind...
Sind Sie noch dran? Herr Schreiner!
Sie haben mich jetzt nicht richtig verstanden. Es seien so viele Nebengeräusche im Hörer. Was das für ein Knistern sei? Sie höre dieses Knacken in der Leitung schon die ganze Zeit. Ob ich dieses Knistern mal beenden könne? Überhaupt, was das für seltsame Hintergrundgeräusche seien. Ob ich mich mit diesen Geräuschen extra umgeben würde, um mir Angst zu machen. Aber das wäre wieder einmal typisch ich. Ich täte ja so, als ob das die letzte Verbindung sei nach Europa. Und Sie der letzte Mensch. Damit Kalifornien, Usbekistan oder Bosnien spreche. Man habe doch ausgemacht, dass ich mich beruhigte. Ich würde mich doch einmal an eine Abmachung halten können. Auch wenn es nur eine telefonische sei. Aber wenn sie es sich so recht überlege, finde sie meine Panik im Grunde genommen gar nicht schlecht. Also sie finde richtig gehend gut, dass ich mal am eigenen Leib erlebte, was ich ansonsten bei anderen Menschen auslöste.
Wir alle sind gealtert in jenen Tagen. Wir alle sind reifer geworden.
Und stiller.
Ja. Diese Erfahrung hat uns alle in ein neues Lebensalter bugsiert. Das nichts mehr von dem Sorglosen vor sich her wursteln hat, das vorher die Situation bestimmt hat.
Man hat überlebt, aber dabei mussten gewisse Abstriche gemacht werden.
Ja, einstweilen wird man doch ein wenig hinwegsehen müssen über die Sparpläne der Regierung.
Das war klar, dass das von dieser Seite kommt, dass ein Finanzexperte sowas äußern muss.
Wir alle müssen eben den Gürtel ein wenig enger schnallen.
Ja, Manche mehr, manche weniger.
An dieser Stelle soll aber erneut gesagt sein, dass die Sachspenden bitte einzustellen sind. Die Leute vor Ort ertrinken in Zusendungen.
Diesbezüglich.
Auch nicht uninteressant, das Phänomen der Zuseher. Zum Beispiel Stichmann. Der letzte Sturm. Die Leute wollten sich durch nichts davon abbringen lassen, dabei zu sein. Viele sind sogar in die betroffenen Gebiete gefahren. Es gab einen Massentourismus dorthin. So wurden Rettungsarbeiten blockiert.
Probleme.
Da kann man noch 100-mal sagen, fahren Sie dort nicht hin, Sie blockieren die Rettungsarbeiten. Es wird darauf nicht reagiert.
Sie stehen da und starren auf das Elend.
Das waren Angehörige.
Das sind keine Angehörigen, das sind Schaulustige, sagt die Herald Tribune aus London.
Die Presseschau.
Ich bitte Sie, das sind doch meist und Leute, die helfen
sagt,
wollen.
Die Leute sollen meldet zu Hause bleiben und ihrer Arbeit nachgehen. Und das der Standardsituation am ehesten, einstweilen wenn diese Form des Ausnahmezustands, auf die Kräfte der Stabilisierung, der ja auch gewaltige volkswirtschaftliche Einbußen
mit sich bringt,
nicht künstlich
Amsterdam.
Verlängert wird.
Es ist verrückt, wie schnell etwas Vergangenheit wird.
Man hat sich ja ganz auf die Gegenwart zu konzentrieren. Und
die Einzigen, die noch daran erinnern, sind die Hinterbliebenen.
Ja, am Ende steht doch immer irgendwo ein Grüppchen Angehöriger herum und konserviert Erinnerungen.
Das Grüppchen Angehörige,
die doch niemand brauchen kann.
Das man nicht recht aufbrauchen kann, von dem aber immer ein Rest zu sehen ist.
Am Ende wieder Angehörige,
die jeden Einsatz
erschweren,
die kein Expertenteam arbeiten lassen und jeden Entschluss einer Kommission in Frage stellen.
Sie sind es, die alle Zugänge erschweren.
Sie sind es, um die man sich letztendlich kümmern muss. Das ist doch absurd.
Sie sind es, die ablenken. Die immer nur Ärger machen.
Wenden wir uns mal den Fakten zu.
Da sprechen wir es ruhig aus. Wenn Sie nicht permanent im Weg herumgestanden wären, dann sähe die Sache ganz anders aus. Da wären wir doch längst einen Schritt weiter.
Das wird man überall auf diesem Planeten finden. Immer dieses Grüppchen Angehöriger, das unzufrieden ist. Gut, lassen wir es eine Weile zu Wort kommen. Sollen sie sich aussprechen. Aber irgendwann ist Schluss. Irgendwann verdirbt es einem die Laune. Schlussendlich werden diese Jammertöne genauso zu begraben sein, wie alles andere auch.
Doch neben den Toten ist kein Platz für das Gejammere sogenannter Angehöriger.
Richtig.
Man soll den Dingen ihren Lauf lassen und nicht künstlich festhalten.
Man muss Abstriche.
Ja, sprechen wir es ruhig einmal aus.
Machen.
Hätte es sie nicht gegeben, hätten wir eine ganz andere Grundsituation gehabt.
Aber wir lassen uns die Freude nicht kaputt machen. Die Freude, dass es uns noch gibt.
Nein, ich solle sie jetzt nicht um Verzeihung bitten. Nein! Ich solle mich auch nicht permanent entschuldigen, wie ich das jetzt gerade machte. Auch das würde mir so gar nicht ähnlich sehen. Das mache sie direkt misstrauisch. Sie würde mich ja gar nicht mehr recht wiedererkennen. Also sie habe wirklich gedacht, sie treffe mich an, wenn sie mit mir spreche. Und jetzt treffe sie eine Frau an, die völlig außer sich sei, keine, die die Vernünftigen von den unvernünftigen Ängsten trennen könne, etwas, was ich immer für furchtbar wichtig gehalten hätte. Wie oft habe sie mich predigen hören, wenn sie einmal nicht mehr ein- und ausgewusst habe, sie solle die Vernünftigen von den Unvernünftigen trennen. Und was sei das jetzt? Wer mache hier im Augenblick die ganze Trennungsarbeit? Bitte? Bitte? Ob ich etwas lauter sprechen könne? Sie versteht schon wieder nichts und es liege nicht an der Verbindung. Ich würde gerne noch flüstern. Ob ich das absichtlich machte, so leise zu reden, dass man sich unglaublich anstrengen müsse, mich zu verstehen. Manchmal wisse man bei mir gar nicht mehr, ob ich dran sei. Auch jetzt hätte ich schon eine ganze Weile so komisch in den Hörer geatmet. Und bald, so ahne sie es, komme nicht einmal das mehr. Sie höre ja nicht mal mehr meinen Atem. Ob ich den Hörer weggelegt habe? Ja, am Ende sah ich gar nicht mehr dran und sie rede sich den Mund fusselig. Ich hätte mich ja komplett gewandelt, müsse sie schon sagen. Ich sei ja gar kein richtiges Gegenüber mehr. Ja, im Moment entspreche ich so gar nicht dem Bild, das sie sich von mir gemacht habe. Ich würde ja nur noch diffuse Ängstlichkeiten ausstrahlen, sodass sie direkt schon Zweifel habe. Ob das auch wirklich ich sei oder ob sie eine falsche erwischt habe.
Seltsam. Von mir habe man eine ganze Weile nichts mehr gehört.
Aber man habe mich noch gut in Erinnerung.
Keine Sorge.
Ich tauchte immer wieder auf in ihren Gesprächen.
Ich sei da vorhanden.
Ich tauchte auf in ihren Gedanken.
Er persönlich habe da sogar einen kleinen Ritus für mich bereitgestellt. Einen Erinnerungsritus. Eine kleine Gedächtnishilfe. Er baue sozusagen Eselsbrücken in meine Richtung.
Sie helfe sich da immer mit den Zeitungsartikeln.
Es sei ja auch nicht immer so leicht, sich an die Einzelheiten zu erinnern.
Die Leute würden einem ja unterschiedliche Versionen erzählen.
Andererseits, man könne ja auch nicht ständig an mich denken.
Nein, das auch wieder nicht.
Genauso wie man am Ende gar nicht glauben kann, dass man selbst dabei gewesen ist.
Dass man nicht dabei gewesen ist.
Manchmal sogar beides.
Und diese Dinge entwickeln sich eben auseinander.
Nein, besser ich wäre ich. Besser ich hielte mich an die Version von mir, die Sie im Kopf habe. Denn Sie könne nur der Cassandra-Person helfen, die Sie über die Jahre kennengelernt habe. Das würde mir doch nicht so schwer fallen. Oder müsse sie jetzt etwa alleine über den Zusammenbruch der Versicherungsindustrie spekulieren, der uns jeden Augenblick bevorstehe? Dass sowas jetzt aus ihrem Mund rauskomme, fände sie merkwürdig. Dass diese Versicherungsindustrie aus ihrem Mund rauskomme, das habe sie nicht erwartet. Sie fände es langsam besser, wenn aus meinem Mund irgendwas herauskäme. Denn dieses seltsame Schweigen irritiere sie doch langsam sehr. Sie meine, solle sie sich jetzt etwa statt meiner in die erste Reihe der Versicherungsbeobachter setzen, in der ich bisher immer gesessen sei und mich nach vorne gebeugt habe, um etwas zu erhaschen, was noch nicht für die Öffentlichkeit gedacht gewesen sei? Sie habe den Eindruck, der Stuhl sei jetzt leer. Sie habe den Eindruck, die Person, die darauf bisher immer gesessen sei, sei verschwunden. Nein, sie wolle mich nicht provozieren. Sie wolle einfach nur verstehen, warum sie in letzter Zeit immer mehr das Gefühl bekommen habe, dass sie mir beibringen müsse, wieder zurückzufinden zu der Person, die ich einmal gewesen sei. Schritt für Schritt müsse sie mir das antrainieren. Sie sei dazu da, mir fernmündlich meine Identität wiederherzustellen. Ich holte mir quasi eine alte Version von mir bei ihr ab, als ob ich nicht mehr wüsste, wer ich sei. Vielleicht sei ich ja auch so eine Art Telefongespenst, ein Phantom, das nur in den Reaktionen der anderen lebte, in den Paniken, die ich auslöste. Eine Art Sprachrückkopplung, ein akustischer Rest. Das habe sie sich inzwischen fragen müssen, ob ich so eine Art Telefongespenst sei, eine dieser gegenwärtigen Telefondämonen, die neben den automatischen Werbeanrufern und Verkündern irgendwelcher Gewinnmitnahmen existierten. Eine, die nur noch in der Leitung lebe? Und der man besser keine Absage erteile, weil es einem sonst schlecht ergehe. Und man höre ja jetzt jede Menge von diesen merkwürdigen Telefongespenstern mit ihren fernmündlichen Ankündigungen, unheimlichen Ankündigungen. Überall tauchten sie auf und es würde sie nicht wundern, von den anderen zu erfahren, ich sei verschwunden. Mich gäbe es ja gar nicht mehr, ich sei sozusagen seit Jahren verstorben. Ob das wahr sei, ob ich wirklich ein Telefongespenst sei? Dem man besser keine Absage erteile. Und was solle jetzt dieser Themenwechsel? Was heiße, es gehe jetzt nicht um mich, sondern um sie? Ob ich ihr drohen wolle? Was das heiße, ich sei ganz in der Nähe? Was heiße, ich käme, um sie zu warnen? Sie ganz konkret. Wie? Sie reagiere nicht richtig? Das verstehe sie jetzt nicht. Sie finde schon, dass sie jetzt richtig reagiere, dass ihre Abwartehaltung überhaupt die einzig richtige Reaktionsmöglichkeit sei.
Schade, dass ich das nicht mehr aktiv erleben könne.
Sie sei sich sicher, wo ich jetzt auch wäre. Ich würde Ihnen zu. Ich würde das positiv sehen.
Ich würde das nicht so bekritteln wie so manch andere, die ewig Aufmerksamkeit wollten.
Ich könne auch einmal zurückstehen und Platz machen für wichtigere Themen.
Keine Sorge, man werde mich nicht vergessen. Aber erstmal möchten die Menschen fortfahren mit ihrem Leben, mit ihren Berufen, mit ihrer Gesundheit.
Aber wir lassen uns die Freude nicht kaputt machen.
Mit der eigenen Gesundheit fortfahren, das ist jetzt das Ziel eines jeden denkenden Menschen. Die Gesundheit vieler hat sich versammelt und möchte zu ihrem Recht kommen.
Sie möchte auch einmal gehört werden.
Die Freude.
Hören wir sie uns an. Hören wir sie.
Die Freude.
Ich solle jetzt bloß nicht damit kommen. Ich solle ihr bloß nicht mit dem gesunden Menschenverstand kommen. So unter dem Motto, wenn du ein Haus brennen siehst, in dem du sitzt, läufst du doch auch raus. Doch nein, wenn sie ein Haus brennen sehe, laufe sie eben nicht mehr raus. Sie bleibe drinnen. Sie warte ab, ob es wirklich brenne. Ich soll ihr bloß mit dem gesunden Menschenverstand vom Leibe bleiben. Also, auf diesem Ohr sei sie ja ganz taub. Sie müsse feststellen, dieses Ohr sei jetzt ganz stillgelegt. Sie habe eben einige Abgestumpftheiten erworben, die sie überhaupt noch am Leben erhielten. Und sie verfüge noch über ganz andere Taubheiten, wenn ich so weitermachte. Taubheiten, die gar nicht so angenehm für mich sein könnten. Was heiße hier, sie verdrehe die Sache? Wer hier die Sachen verdrehe? Ich solle doch nur mal mein Beispiel ansehen. Das ist das Beispiel von dem Haus, aus dem man auch rauslaufe, weil es brenne. Und dass es Häuser gebe, die blieben immer um einen. Was für ein idiotisches Bild hätte ich denn da gewählt? Häuser, die immer um einen bleiben. Als ob es sowas gäbe. Und jetzt solle sie es wohl wörtlich nehmen, habe sie recht. Wie? Ich werde ihr doch nie sagen, dass es jetzt aus sei. Dass ich jeden Moment keine Luft mehr bekommen würde, weil gleich keine Luft mehr um sie sei. Ich werde ihr doch nicht von irgendeiner banalen Auswirkung erzählen. Von einem durch die Überhitzung ausgelösten Kabelbrand, einem aus dem desolaten Wartungsnotstand herrührenden Heizkesseldefekt, weil in dieser Situation sich niemand mehr für Heizkessel zuständig fühle. Weil in dieser Situation ein jeder nur noch an sein eigenes Fortkommen dächte. Oder der Brand rühre daher, dass einer aufgrund des allgemeinen Zustandes wieder durchgedreht sei, wie das heute so oft der Fall sei, warmer Abriss mit lebendem Inventar. Oder was bliebe sonst noch übrig? Ich würde vermutlich mein letztes Fressen in der Banalität wie zufällig wirkender Unfälle gefunden haben, deren Zahl ich überall ansteigen sehe und die natürlich überhaupt nicht zufällig seien, sondern aufgrund der radikal geänderten Verhältnisse stattfinden. Ich werde doch jetzt nichts von konkreten Auswirkungen faseln und am Ende ihr mit einer Atemnot kommen, mit einer Übelkeit, die sich auf alle Glieder schlage? Ich werde ihr doch nicht sagen, dass die fehlende Reaktionsbereitschaft in eine fehlende Reaktionsmöglichkeit umschlage und ihr von irgendwelchen möglichen Schmerzen erzählen, die einsetzen könnten, demnächst einsetzen könnten oder gar schon eingesetzt hätten. Schmerzen, die daraus resultierten, dass ein Dekompositionsprozess begonnen habe, der in den Fällen beginne, wenn die Lungen Schlappen machten.
Ich werde ihr doch nicht sagen, dass sie es nicht mehr zum Fenster geschafft habe, dass sie ihre Maßnahme gegen die Atemnot nicht mehr habe vollziehen können, sondern liegen geblieben sei, zurückgeblieben in diesem sich schlagartig erhitzenden und verrauchten Raum.
Ich werde ihr doch nicht sagen, dass es jetzt aus sei. Ich werde doch nicht in einer abartigen Vergangenheitsform mit ihr sprechen. Ich werde ihr doch nicht sagen, dass sie angekommen sei. An einem Ort, an dem Plusquamperfekt und Futur 2 zusammenflössen. Das werde ich doch nicht sagen. Und dass das mein letzter Satz gewesen sei.
A1 Köln zwischen Kreuz Köln Nord und Köln Löwenich, Unfall 4 Kilometer Stau. A1 Köln Richtung Dortmund zwischen Gevelsberg und Westhofener Kreuz 2 Kilometer Stau nach einem Unfall in der Baustelle. Dort steht ein defekter LKW auf der Fahrbahn. Auf der A2 Hannover Richtung Dortmund ist die Ausfahrt Karmener Kreuz zur A1 in Richtung Bremen wegen Bauarbeiten voraussichtlich bis Ende des Jahres gesperrt. Eine Umleitung ist eingerichtet. A2 Dortmund Richtung Oberhausen zwischen Kreuz Recklinghausen und Raststätte Ressermark, Baustelle 3 Kilometer Stau.
Die Alarmbereiten von Katrin Rögler. Mit Dorothee Metz, Achim Bogdan, Imke Köhler, Hans Zischler, Susanne Affolter, Eva Brunner, Toni De Meyer und Michael Winter. Musik Bu Wiget, Ton und Technik Jean Cimczak, Regieassistenz Karina Lüttke, Regie Leopold von Verschür.
Befinden sich Personen auf der Fahrbahn.
Produktion Bayerischer Rundfunk 2009, Redaktion Katharina Agathos.